das enge Tor und der geräumige Weg. Einleitung. Matthäus 7, 12 bis 15. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Matthäus 7, 13 und 14 wird oft so ausgelegt, dass es für Menschen schwierig ist, in das sogenannte Himmelreich zu gelangen. Sie müssen sich für die enge Pforte und den engen Weg entscheiden, um im Gericht Gottes über die Seelen zur Rechten seines Gerichtsthrones zu stehen, also das ewige Leben zu erlangen. Gläubige Christen müssten sich dafür in ihrem Lebenswandel redlich mühen, um das Heil Gottes nicht nur zu besitzen, sondern es auch unwiderruflich zu behalten und für immer als Kinder des Höchsten zu gelten, erwartet man von ihnen viele gute Taten. Um ins ewige Leben zu gelangen, müssen ihre Werke in Gottes Augen genügen. Nach dieser Definition der Rettung geht es bei der engen Pforte um eine Werkgerechtigkeit frommer Leistungsbringer. Zumindest wird von Gläubigen gefordert, dass zum Blut Christi, das heißt zur Gnade der Erlösung durch das Heilswerk Gottes, noch ein ausreichend guter christlicher Lebenswandel an den Tag gelegt wird, damit die Rettung wirklich sicher ist und ein Leben bei Gott unwiderruflich möglich wird. Nur dann zähle Glaube als echter Glaube. Wer am Ende seines Lebens feststelle, zu wenig für Gott oder seine Mitmenschen getan zu haben, also ein schlechter Christ gewesen zu sein, gehöre zu denen, die auf dem breiten Weg gegangen sind und folglich ins Verderben gelangen. Letzteres wird gemeinhin mit der ewigen Hölle gleichgesetzt. Angeblich könnten gläubige Christen also für immer verloren gehen. Denn ohne ausreichend vieler guten Taten seien sie gar nicht wirklich gläubig, also auch niemals gerettet gewesen. Als laue Christen spucke sie Gott aus seinem Mund. Dieses biblisch und sogar geistlich angestrichene, furchtbar skandalöse Evangelium Satans muss entschieden abgelehnt werden. Nachdem ich im Artikel Gnaderettung Nachfolge bereits ausführlich auf den großen Unterschied zwischen der befreienden guten Nachricht der Gnade Gottes und deren religiös frommen Fälschung Satans eingegangen bin, beleuchte ich im vorliegenden Text Matthäus 7, die Verse 12 bis 15, aus einer für viele Menschen ganz ungewohnten Perspektive, die meine frühere Erklärung ergänzt und im Kontext des Themas »Die große Babylon und ihr Bräutigam« ein prophetisches Licht auf das enge Tor und den geräumigen Weg wirft. Im vorliegenden Artikel geht es um die höchst unterschiedlichen Ziele der beiden wesenhaften Wege, die Art und Weise dieser Haltungen, das jeweilige Geheimnis derer, die hier unterwegs sind, und um die klare Identifizierung der großen Hure Babylon, ihres Geistes und ihres falschen Messias. Die folgende Erklärung zeigt, dass die auf dem geräumigen Weg Babylons praktizierte Gesetzlosigkeit zur Natur der Ablehnung der freien Gnade Gottes gehört und nicht daraus resultiert, dass man zu wenig nach dem Buchstaben des biblischen Glaubens lebt. Sie zeigt, was die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten ist und wer die reißenden Wölfe sind, die in Schafskleider in die Gemeinschaften von Christen kommen, um sie auf ihren vermeintlich attraktiven Weg zu locken. Die folgende Erklärung zeigt, wie verblüffend anders Matthäus 7, 13 und 14 verstanden werden kann. Um diese beiden spiegelgleich aufgebauten Verse besser zu begreifen, muss ihr Kontext angeschaut werden, denn letzterer ist ebenfalls chiastisch aufgebaut. Wenn wir den unmittelbaren Zusammenhang unserer Bibelstelle beachten, werden wir davor bewahrt, sie falsch zu interpretieren. Die Ziele des Lebens und der Ganzwecklösung. Es ist wichtig, zuerst genauer zu verstehen, wohin der geräumige, breite Weg und sein Gegenbild, der eingeengte, schmale Weg, führen. Denn die jeweiligen Ziele verraten uns etwas über das Wesen und die Intention derer, die uns diese Wege zur Verfügung stellen. Hierbei sollte beachtet werden, dass Satan bereits zu Beginn des jetzigen Äons das Licht Gottes für eigene Zwecke der Täuschung missbrauchte, indem er sein Ziel als göttlich und zum ewigen Leben leitend darstellte, obwohl es dazu gedacht war und auch dazu führte, die Menschen in den Tod zu geben. Das wahre Ziel des Feindes ist theologisch. Es wird äußerlich sehr lichtvoll und begehrenswert gestaltet und als zentral wichtig angepriesen, ist aber eine freche Fälschung der himmlischen Wahrheit. 1. Mose 3, die Verse 4 bis 6. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Der anziehende Baum in 1. Mose 3 ist der in Matthäus 7 ins Verderben führende breite, also für menschliche Augen überaus attraktive, religiöse Weg Satans. Hier geht es um ein und dasselbe Thema. Der Weg Gottes, der in der wahren Mitte Edens stehende Baum des Lebens, führt mitnichten in den Tod, sondern durch den in seinem Sohn erfolgten Tod Gottes auf Golgatha in das Leben all derer, die auf Jesus sehen und an ihn glauben. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus, das wesenhafte Heil aus den Juden, die Auferstehung und das Leben in Person, führt in das Leben, das heißt in sich selbst hinein und damit zum himmlischen Vater. Er umhüllt unsere Seelen rettend und bewahrt uns dadurch davor, in die Ganzweglösung zu gehen. Der Begriff Ganzweglösung ist die aus der Davar-Übersetzung übernommene, genauere Wiedergabe des in Matthäus 7,13 und in vielen anderen Bibelstellen mehrheitlich unzutreffend mit Verderben, Oletros, Untergang, Vergeudung, Verlieren, Zemio oder Töten, Umbringen, griechisch Thanato, übersetzten hellenischen Wortes Apoleia. Ganzweglösung, griechisch Apoleia, ist aus Weg, Apo, Ganz, Holos und Lösen, Lyo, zusammengesetzt und beschreibt keinen Ort, zum Beispiel die Hölle, sondern den Prozess der völligen Entfernung und Distanzierung von Gott, also hier den Vorgang der Verfinsterung weg vom Lebenslicht in Person. Das Ziel des Ganzweglösers Apollyon, er ist das aus dem Juden kommende wesenhafte Unheil, ist also die sukzessive Einverleibung der Menschen in den Tod, das heißt das schrittweise Geschehen ihrer Einswerdung mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Satan, die Ganzweglösung in Person, führt durch seinen Sohn zu sich selbst. Dieser kommende Dieb will die Gläubigen Jesu gänzlich vom Leben weglösen, von ihm trennen. Dabei geht es ihm in erster Linie nicht darum, sie zu verderben, sondern in sich hineinzunehmen, das heißt, sie gewissermaßen essend wesenhaft zu verinnerlichen, die Schafe Gottes also in seinen Leib zu integrieren, das heißt, sie zu einem Teil seiner eigenen Regentschaft zu machen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Bei den beiden in Matthäus 7 genannten Wegen finden also Prozesse zur Lebenswerdung bzw. völligen Entfernung vom Leben statt. Wesenhaft verstanden, führen sie zur Eingliederung in Gott oder zur Einverleibung in den sich als Leben darstellenden Satan. Allerletzte Ziele sind die Allversöhnung mit dem himmlischen Vater oder die Allverlorenheit im irdischen Vater derer, die Gott nicht kennen, weil sie ihn in Jesus Christus ablehnen. Der irdische Weg der Feinde des Christus, die tatsächlich verfaulten und bösen, schlechten Früchte des Antibaums Dornen und Distel, sind im spiegelgleichen Aufbau von Matthäus 7, 7 bis 20 die Gaben des Antivaters und bösen Antimenschens, Stein und Schlange. Der einfach zu gehende, unbeschwerte und deshalb für viele Menschen verlockende irdische Weg der Feinde des Christus kann gut an den Taten derer erkannt werden, die Menschen auf ihren breiten und leichten, also durchaus richtig zu sein scheinenden Weg locken, um sie von Gott wegzulösen, also in den Machtbereich des Feindes zu führen. Der geräumige Weg in Matthäus 7,13 ist nach Philipperbrief 3,18 und 19 der Weg der vielen irdisch ausgerichteten gesetzlichen Feinde des Kreuzes Christi, die unsere aus Gnade gegebene Gerechtigkeit ablehnen und das himmlische Bürgertum nicht begreifen. Diese Distanzierer vom Licht des Lebens wird Gott in seinem Gericht gänzlich weglösen, was dem Schicksal ihres falschen Messias entspricht, der als ganz weglösender Sohn der Ganzweglösung selbst in Ganzweglösung gelangt. Philipperbrief 3,18 und 19. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Der ins Verderben führende geräumige breite Weg in Matthäus 7,13 ist der Weg derer, die unter anderem das paulinische Gnadenevangelium entstellen und nach 2. Petrus 3,16 in die Ganzweglösung kommen. 2. Petrus 3,16. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Die Hohepriester und Pharisäer zur Zeit Jesu waren solche Verderber der befreienden Wahrheit Gottes, die Jesus hassten, ihn gänzlich wegzulösen, entfernen suchten und denen es deshalb bestimmt war, selbst ins Verderben zu gehen. Matthäus 27,20 und Matthäus 21,41. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten die Volksmengen, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Der leichte und breite Weg ist der Weg, der den Mammonliebenden durch ihren Handel das Gnadengeschenk Gottes selbst erwerben wollenden, das irdische Schwert führenden, das Blut der Gläubigen Jesu trinkenden und Gott und Menschen versuchenden großen irdischen Hure Babylon, die Gott im Gericht völlig weglösen, beseitigen wird. Der geräumige Weg in Matthäus 7 lässt sich in Offenbarung 11,8 als die breite, griechisch Plateia, breite Straße, der Sodom und Ägypten genannten großen Stadt Babylon, Jerusalem identifizieren, denn er ist der Weg des falschen jüdischen Antichristus. Wer kein Freund dieser weit offenen Straße der Endzeitverführung ist, den wird Babylon ausstoßen und töten. Offenbarung 11, Vers 8. Und ihre gefallenen Leiber sind Gebiets der breiten Straße, der großen Stadt, die geistlich Sodoma und Ägyptus gerufen ist, wo auch der Herr angepfahlt wurde. Der bedrängte Weg der Freunde des Christus. Die idealen, guten Früchte des göttlichen Baums, Beeren und Feigen, sind im spiegelgleichen Aufbau von Matthäus 7, 7 bis 20 die Gaben des himmlischen Vaters und guten Menschens, Brot und Fisch. Zu beachten ist, dass mit dem Geber hier in erster Linie Gott gemeint ist, den man im Gebet darum bittet. Es geht also um die sichere Identifizierung Gottes als den unialen Vater der Lichter und dessen Abgrenzung zum jüdisch-kabbalistischen, dualen Pseudogott der Mischung von gefälschtem Licht und Finsternis. Erst in zweiter Linie sollen diejenigen erkannt werden, die auf dem richtigen Weg des wahren Lichtes wandeln. Der drangvolle Weg der Freunde des Christus kann unschwer an den Taten derer erkannt werden, die Menschen zu ihrem engen, schwierigen und einsam zu gehenden, also scheinbar falschen Weg rufen, um sie ins ewige Leben, das heißt zum Autoritätsbereich Jesu zu führen. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass es in Matthäus 7,14 nicht nur um eine enge Pforte und einen engen Weg geht, also nicht allein darum, dass solche, die diesen Pfad beschreiten, Not erleiden müssen, sondern auch, dass der nur von wenigen Menschen begangene Lebensweg der Freunde Jesu selbst bedrängt wird und aus diesem Grund schmal ist. Alle, die ihm, Jesus in Person, angehören, sind ein Teil der wesenhaften Regentschaft Gottes und werden als ein solcher Drängnis leiden müssen. Matthäus 11, Vers 12 und Johannes 15, Vers 20. Aber von den Tagen des Johannes des Täufers an, bis jetzt, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Der im vorliegenden Artikel mehrfach belegte Gesamtkontext der Bibel zeigt, dass diejenigen, die den Christusweg und dessen Leibesglieder bedrängen, den breiten Weg der Feinde des inkarnierten Gottes beschreiten. Zu den wichtigsten Kennzeichen der Freunde des wahren Messias gehört die Bereitschaft, um der Botschaft des Kreuzes Jesu willen von der großen Hure und deren Eiferer für das mosaische Gesetz verfolgt und in einem absurden Gottesdienst umgebracht zu werden. Apostelgeschichte 14,22 und Johannes 16, die Verse 2 und 3. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Wer auf dem engen Weg aus Matthäus 7,14 gehen will, muss also nicht die Gebote Gottes strenger einhalten, also gesetzlicher handeln, um das ewige Heil sicherer zu erlangen, sondern er hat als ein bereits gerettetes und unverlierbares Leibesteil des Christus die super frommen Auswüchse der mosaischen Diener des Buchstabens zu erleiden. Römer 8,36 und Philipper 1,28 und 29. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils, und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Durch Verfolgung und den Anreiz, vor diesem Leid bewahrt zu bleiben, lockt Babylon Christen auf den breiten Weg, um die Gläubigen Jesu vom Gotteslicht zu trennen. Galaterbrief 6,12 und Matthäus 10,39. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Propheten Gottes bleiben auf dem engen Weg. Als solche, die den bedrängten Christuspfad treu beschreiten, kommen sie im gesetzlichen Jerusalem, breite Straße, um. Lukas 13, 33. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Jesus Christus, der enge, das heißt einzig zu Gott führende Weg, er, die Wahrheit und das Leben in Person, starb auf dem Jerusalemer Ölberg außerhalb des Tempelbergs und der Stadtmauern der großen Hure Babylon. Seine Freunde haben Anteil an ihm und an seinem schmalen Fluchholz. Johannes 14,6, Hebräer 13,12 bis 14, Johannes 19,17 und 2. Korintherbrief 4, Vers 10. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Die Geheimnisse des Wohlehrens und der Gesetzlosigkeit, die sich auf den beiden in Matthäus 7, 13 und 14 genannten Wegen befindenden Körperschaften, stehen einander im Wesen diametral gegenüber. Sie sind Geheimnisse Gottes bzw. Satans. Das Geheimnis Gottes wird in 1. Timotheus 3, 16 Geheimnis des Wohlehrens, Eusebeia, genannt. Es betrifft den Wohnbereich des Heiligen Geistes der Prophetie, der in erster Linie Jesus Christus und in zweiter Linie die Gemeinde Gottes, also der Leib des Sohnes Gottes, im weiteren Sinne ist. 1. Timotheus 3,16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Die zum Anti-Geheimnis Satans gehörenden Menschen fürchten Gott nicht, sie wollen keine Ehrerbietung an den Tag legen und werden laut 2. Petrus 3,7 im Tag des Gerichts völlig weggelöst, beseitigt werden, was ihre Zugehörigkeit zum breiten Weg laut Matthäus 7,13 bestätigt. Es sollte beachtet werden, dass es hier nicht einfach um gottlose Menschen geht, wie unehrend Asebes in den meisten Übersetzungen falsch wiedergegeben wird, sondern um solche, die dem über alles regierenden wahren Gott, Elohim, und Herrn, Yahweh Adonai, Jesus Christus, und damit dessen himmlischen Vater, keine Ehre geben wollen. Sie können nach außen hin durchaus religiös und fromm auftreten und von Gnade, Liebe, Gott und Licht reden und gute Taten vollbringen. Solche, die auf dem breiten Weg Babylons gehen, sind keine Atheisten oder Gnostiker, sondern meist superfromme Antichristen, die sich bizarrerweise zuweilen als Christen verstehen und auch so auftreten. Sie gehören aber einem anderen Geheimnis an. Beim Geheimnis Gottes geht es laut Epheser 4, 11 bis 13 in Zusammenhang mit Offenbarung 10, 7 und Offenbarung 12, 10, wo dessen Vollendigung im himmlischen Regentschaftsbeginn angedeutet wird, um den Bau und die beim Erschallen der siebten Endzeitposaune erfolgte Fertigstellung des göttlichen Tempels, Leib des Christus. Das heißt, um die Erkenntnis Jesu mit all seinen Teilen, also die abschließende Einswerdung Gottes mit seiner Brautgemeinde, die ihn wesensmäßig komplettiert. Epheser 4, 11 bis 13 und Offenbarung 10, 7. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hineingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Spiegelgleich zum Geheimnis Gottes, Geheimnis des Wohlehrens, wird das Geheimnis Satans in 2. Thessalonicher 2,7 Geheimnis der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, genannt. Letzteres betrifft den Wohnbereich, wesenhafter Antitempel, des falschprophetischen Geistes der Bemakelung, der in erster Linie den verhüllten, noch nicht offenbarten Antichristen und in zweiter Linie die verheimlichte, also ebenfalls verhüllte Antigemeinde, das heißt den Leib des Teufelssohnes bewohnt, also die Körperschaft des Verderbens. Ganz Weglösung. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, doch nur bis der, welcher jetzt auffällt, beseitigt wird. Der Aufhaltende, da war Übersetzung herabhabende, in 2. Thessalonicher 2, 7, ist Christus in Haupt- und Leibesgliedern, Gemeinde, also das Geheimnis Gottes. Die Ergänzung doch nur bis der in der Elberfelder Übersetzung ist missverständlich. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit hört bei der Enthüllung, Offenbarung des Gesetzlosen, Antichrist, nicht aufzuwirken, sondern wird dann lediglich öffentlich gesehen. Es stellt sich die Frage, was das Geheimnis der Gesetzlosigkeit konkret sein soll. Wer ist die Gemeinde Satans? In Offenbarung 17,5 wird diese Braut des falschen Messias namentlich genannt. Sie heißt Babylon. Offenbarung 17,5. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Aus Offenbarung 2,9 und Offenbarung 3,9 geht hervor, dass sich der ein Geheimnis seiende Antitempel nach außen hin als fromme jüdische Synagoge darstellt, also nirgendwo anders als unter dem Deckmantel des Judentums und seiner christlichen Agenten gesucht werden muss. Er ist aber die Synagoge Satans. Offenbarung 2,9 und Offenbarung 3,9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Warum ist die Entschlüsselung des feindlichen Geheimnisses wichtig, um Matthäus 7, 12 bis 15 besser verstehen zu können? Wie hängt die Gesetzlosigkeit mit dem zur Ganzweglösung führenden breiten Weg genau zusammen? Geht es hier wirklich darum, dass ihn Menschen beschreiten, die das mosaische Gesetz verachten und in völliger Gottlosigkeit und Anarchie leben wollen? Diese Fragen werden im nächsten Abschnitt des Artikels beantwortet. Die Gesetzlosigkeit auf den breiten Straßen Babylons. Die Gesetzlosigkeit auf den breiten Straßen Babylons. Der spiegelgleiche Aufbau von Matthäus 7, 7 bis 20 hat Matthäus 7, 13 und Matthäus 7, 14 zum Zentrum, also die beiden möglichen Wege und ihre Ziele. Ein Vers davor und ein Vers danach, in Matthäus 7, 12 und Matthäus 7, 15, geht es um die Maxime des eigenen guten Verhaltens und den richtigen Umgang damit, dass andere Menschen böse handeln. Hier fallen die Begriffe Tun, Gesetz und Prophetie auf. Matthäus 7, 9 bis 11 spiegelt sich in Matthäus 7, 16 bis 18. Denn in diesen beiden Versen wird anschaulich auf die Taten eingegangen, die auf den jeweiligen Wegen entweder im Geist des Wohlehrens, Ehrerbietung, oder im Geist der Gesetzlosigkeit praktiziert werden. Da es in Matthäus 7, 16 bis 20 nicht um das allgemeine schlechte Verhalten, böse Früchte von Menschen geht, wie von vielen Christen falscherweise angenommen wird, sondern hier laut Matthäus 7, 15 explizit pseudochristliche falsche Propheten, Wölfe im Schafspelz, gemeint sind, die sich in die Gemeinden der Gläubigen einschleichen, aber von Christen anhand der von ihnen begangenen Taten identifiziert werden können, gewinnt die Gegenüberstellung von Matthäus 7,12 und Matthäus 7,15 für das richtige Verständnis der beiden in Matthäus 7,13 und 14 genannten Wege an Bedeutung. Matthäus 7,12 und Matthäus 7,15. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Welche Handlungen werden also auf dem ins Verderben führenden breiten Weg praktiziert? Sind es Clubbesuche, Saufgelage, Bordelltermine exzessiver, den menschlichen Geist verblödender TV-Konsum, Sportfanatismus, Pornosucht, Raffgier oder Machtstreben, Homo-, Gender-, NWO-Wahn, Esoterik oder Okkultismus? Der Kontext von Matthäus 7, 13 und 14 zeigt, dass es hier um äußerlich gesehen ganz besonders fromme Menschen geht, die sich in christlichen Kreisen bewegen und das Verderben der Gläubigen im Sinn haben. Die Gesetzlosigkeit auf den breiten Straßen ist religiöser Natur und kein Ausdruck plumper Sündhaftigkeit, denn ansonsten besäße sie wahrhaften Christen gegenüber keine Verführungskraft. Auf dem geweiteten Weg der großen Hure Babylon erstrahlt der lichtvolle Geist der Vortäuschung inniger Gottergebenheit und Gesetzestreue. Aber wie passt Frommheit damit zusammen, dass der Geist Satans das Geheimnis der Gesetzlosigkeit fördert? Wie können gesetzestreue Menschen, die Gutes tun, gesetzlos sein? Trifft Gesetzlosigkeit nicht eher auf die oben genannten Verfehlungen als auf das Tun areligiöser und unerlöster Menschen zu? Die Antwort darauf ist, dass die Gesetzlosigkeit der Gesetzischen verborgen ist. Sie ist ein Geheimnis, das in der Regel nur den Eingeweihten Babylons bekannt ist. Haben wir es also mit fast schon sprichwörtlich gewordenen Pharisäern zu tun, die heuchlerisch fromm sind und hinter verschlossenen Türen ihren Sünden nachgehen? Oder könnte vielmehr der ungeheuerliche Gedanke stimmen, dass die Leibesglieder Babylons in ihren guten Taten gesetzlos sind? Wäre Letzteres überhaupt möglich? Wer auf dem bedrängten Christusweg unterwegs ist, weiß, dass das Gesetz und die Propheten dadurch erfüllt werden, dass man andere Menschen so behandelt, wie man von ihnen behandelt werden will. Die falschen Propheten Babylons ahmen dieses Verhalten der Schafe Jesu nach, denn es liegt bei ihnen nicht intrinsisch vor, sondern wird durch das an sie gestellte mosaische Gesetz gefordert. Die guten Taten der Wölfe im Schafspelz, ihre Frommheit ist extrinsisch. Sie kennen die Wahrheit des befreienden Gesetzes der Freiheit in Jesus Christus nicht, welches in Römer 3,27 Gesetz des Glaubens und in Galater 6,2 Gesetz des Christus genannt wird, sondern verbleiben in ihrem eigenen Gesetz der Sünde und des Todes, wie es Paulus in Römer 8,2 bezeichnet. In diesem Sinne sind diese den biblischen Jesus ablehnenden Menschen, so sehr sie auch die mosaischen Schriften befolgen und gerne in der Bibel lesen, selbst in ihren guten Taten gesetzlos und werden von Gott laut Lukas 13,25 bis 27 als falsche Christen, sie rufen Jesus mit Herr an, stellen sich ihm also äußerlich in einer Lordship Salvation unter, ebenfalls abgelehnt, denn Gutes tun ohne eine gute theologische Basis, ohne das Gesetz der Freiheit, ist nicht gut, sondern in die diabolische Irre leitend. Lukas 13,25 bis 27. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weichet von mir, all ihr Übeltäter. In Hinblick auf den in Matthäus 7,13 erwähnten geräumigen Weg ist vor allem Lukas 13,26 aufschlussreich, denn die religiösen Täter der Ungerechtigkeit, Adikia, erheben den Anspruch, die richtige Lehre Jesu auf ihren Breiten, Plural von Platea, gemeint sind weite Hauptstraßen, gehört zu haben. Offenbar geht es hier um Menschen, die sich selbst als Christen verstehen und dem geistlichen Mainstream angehören, was keine Auszeichnung für sie ist. Exakt derselbe Begriff kommt aber in Offenbarung 11,8 vor, wo es um die breite Straße, Sodom und Ägypten Jerusalems geht, was ein versteckter Hinweis auf die Identität der spirituellen Täter der Gesetzlosigkeit sein könnte. Matthäus 7,22 und 23, also der unmittelbare Kontext von Matthäus 7,13, wo der geräumige Weg zur Ganzweglösung erwähnt wird, ist der beste Beweis für die Richtigkeit der vorliegenden These einer gesetzlosen Frömmigkeit. Matthäus 7,21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in dem Himmel ist. Viele werden in jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Der Begriff Übeltäter in Vers 23 sollte besser mit Wirker der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, übersetzt werden. Diese religiösen Menschen mit ihrem Herr, Herr rufen, treibt also die Spiritualität Babylons, das heißt der Geist des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit, zu ihren in Wirklichkeit gottlosen Wundertaten, denn sie tun darin offenbar nicht den Willen des Gottvaters und gelangen deshalb in Ganzweglösung. Gott gibt sie ins völlige Abseits. Solche, die auf dem geräumigen, breiten Weg ins Verderben gehen, sind offensichtlich sehr aktiv in der Sache dessen tätig, den sie Herr nennen, der sie aber nicht bei Namen kennt, weil sie nicht seine Schafe sind und als Wirker der Gesetzlosigkeit deshalb nicht nach seinem Gesetz des Glaubens handeln, weil ihnen seine göttliche Stimme, Lehre des Gottvaters, unverständlich ist. Tragischerweise meinen diese Menschen jedoch, seinen Namen zu kennen und ihn durch ihr Tun zu ehren. Ganz gut erkennbar beschreiten nicht irgendwelche, sondern religiöse Menschen den in Matthäus 7,13 genannten breiten Weg zur Ganzweglösung. Die am Ende unseres Äons wirkenden falschen Christusse und falschen Propheten sind keine Ausnahmeerscheinungen, keine Menschen, die behaupten, der erwartete jüdische Messias oder irgendein besonderer biblischer Prophet zu sein, sondern schlicht und einfach falsche Christen mit einer pseudoprophetischen Lehre und ichhaften Wundertaten, die auserwählte Christen weltweit, also sehr breit, zum falsch-charismatischen Glauben verleiten. Pfingstgemeinden und christlich-charismatische Kreise sind nicht nur besonders empfänglich für die diabolische weltweite Endzeitverführung, sie weigern sich, auf die biblischen Warnungen zu hören, sondern, ob nun selbst unwissend oder nicht, daran aktiv beteiligt. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die pseudofrommen Endzeitverführer handeln also auch deshalb gesetzlos, weil ihre öffentlichen, weit verbreiteten Wunder von Gott nicht legitimierte, also magische Überschreitungen der Naturgesetze sind. Daran ändern christliche Gebete, der Hinweis auf den Heiligen Geist und Bibellesen nichts. Die verborgenen Wunder Jesu und derer, die auf seinem schmalen Weg der Wahrheit wandeln, werden hingegen durch das Opfer als gerecht beglaubigt, weil für sie bezahlt wurde, sind sie nicht willkürlich, also nicht gesetzlos. Das Herz der endzeitlichen Verführung auf dem breiten Weg der Wahrheitsfälschung ist die faktische Leugnung dessen, der durch seinen Drängnisweg den Kaufpreis der Erlösung bezahlt hat, um die Forderungen des Gesetzes für alle vollkommen zu erfüllen und auf diese Weise jede von ihm auch zukünftig gegebene Gnade, also jede Transzendierung des Gesetzes von Saat und Ernte, als gerecht zu legitimieren, das heißt, die Einhaltung des Gesetzes trotz der erwiesenen Gnade weiterhin zu wahren. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Wer also die auf den breiten Straßen Babylons vorherrschende religiöse Natur der Gesetzlosigkeit begriffen hat, wird die beiden Wege in Matthäus 7,13 und 14 nicht damit gleichsetzen, dass Menschenseelen zur Rechten und zur Linken des Thrones Gottes stehen werden, um für jede Art begangener Sünden bzw. guter Taten beurteilt zu werden. Der Antisohn der Ganzweglösung. Die bereits zitierten Bibelstellen zeigen, dass eine okkult praktizierte Gesetzlosigkeit, magische Schauwunder, falsche prophetische Lehre, werkgerechtes Pseudo-Evangelium einer globalen Transformation, also eines aus dieser Welt stammenden Reiches Gottes, in völlige Gottesferne und damit in den Tod der Menschen führt. Es ist wichtig zu verstehen, dass in dieser Ganzweglösung exakt das in Matthäus 7,13 genannte Ziel des geräumigen Weges erreicht wird. Hier also ein und derselbe babylonische Vorgang in der Kraft des Teufels vorliegt. Die große Hure Babylon des Buchs Offenbarung, das wesenhafte Geheimnis der Gesetzlosigkeit Satans, führt bei allen, die der Liebe zur Wahrheit entbehren, zum Abfall vom biblischen Rettungsevangelium der Gnade aus dem Glauben an das allein genügende gerechte Heilswerk des tatsächlichen Messias, Jesus. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Dass euch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Eines der wichtigsten diabolischen Elemente der Endzeitverführung gläubiger Christen auf dem breiten Weg Babylons ist die zeitliche Vorziehung des Tages des Herrn, also eine gefälschte Wiederkunft Christi mit einhergehenden Wundern und Zeichen und die dafür zuvor notwendige Inszenierung eines Fake-Armageddons. Die Endzeitshow der großen Stadt Babylon dient der Hinwendung zum falschen jüdischen Messias, Antichrist, der ihr Bräutigam ist und in einer Täuschung der Ungerechtigkeit agiert, indem er nicht legitimierte Zeichen und Wunder der Fälschung an den Tag legt, um jüdisch geprägte Menschen in Ganzweglösung zu bringen. Denn als Sohn Satans ist das Tier der Sohn der Ganzweglösung, deren Weg er auch ist und deren irdischen Thron er erhält, um seinen Leibesgliedern neuen Lebensraum zu verschaffen. Der Antichrist ist der zu seinem Vater führende, breite Weg der Wahrheitsfälschung und des Todes. Babylon ist eine Fälschung der Gemeinde Gottes seiende Unheilskörperschaft der Antimission zu diesem Ziel. 2. Thessalonicher Brief, die Verse 7 bis 11. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, doch nur bis der, welcher jetzt auffällt, beseitigt wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht und jeder Macht tat, um mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Der falsche Prophet, das Tier aus dem Erdland, ist der mittels der gesetzlosen Kraft Satans wirkende babylonische Oberzauberer Ägypten-Jerusalems. Der in Ganzweglösung führende geräumige Weg aus Matthäus 7,13 wird im vorliegenden Text klar identifiziert. Wer Ohren hat, der höre und bleibe ihm und seinem Ziel fern.